Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Das nächste Mal muss es wohl gegen Ende der 2030er Jahre sein oder Anfang der 2040er Jahre, dass unser heutiger Predigttext von den Kanzeln gepredigt wird in unserem Land. Erst dann werden wir der Ordnung folgend erst wieder die sechste Predigtreihe lesen, dann an diesem seltenen 23. nach Trinitatis. Wer weiß, wie er dann zu hören sein wird, dieser Text, Ende der 30er oder Anfang der 40er Jahre. Ein Predigttext aus dem Römerbrief ist es, aus dem Römerbrief des Paulus, ein Text, der das Verhältnis des Christseins zu seiner Obrigkeit beschreibt. Ein Text, der eine große, lange Wirkungsgeschichte hatte und dann recht schnell in den vergangenen Jahrzehnten unter den Tisch auch fiel. Man könnte beinahe meinen, ein unangenehmes Thema und deshalb auch an so einer selten verschämten, entlegenen Stelle des Kirchenjahres irgendwie am Ende, könnte man der Revisionskommission unterstellen, die diesen politisch sehr bedeutenden Text da an das Ende des Kirchenjahres gesetzt hat. Wenn man Glück hat, fällt er auch noch auf den Reformationstag, da muss man darüber auch nicht predigen. Naja, gerade in unserer gesellschaftlich-politisch angespannten Situation ist das vielleicht gar nicht so verkehrt, würden manche sagen, so einen ungemütlichen Text vielleicht auch wegzulassen, als ob das so einfach und so möglich wäre. Denn Politik, so heißt es ja oftmals, gehört nicht auf die Kanzel. Vielleicht haben die Leute, die diesen Text da eingeordnet haben, diesem Wunsch auch Rechnung getragen. Ein Wunsch, der zu unserer Zeit immer lauter, immer häufiger wird. Aber überall da, wo das Evangelium von Jesus gepredigt wird, wird es automatisch auch politisch. Was mich als Menschen bewegt, bewegt mich als soziales Wesen. Eine unpolitische Predigt, das gibt es eigentlich nicht wirklich. Man muss das nicht alles immer raushören. Aber ein Evangelium ohne Auswirkungen auf unser Gemeinschaftswesen, das gibt es nicht. Das wäre Schwärmertum oder Weltflucht. Das gibt es auch. Ja, es flüchten sich manche Menschen da in esoterische Kreise, sind dann einer Parallelwelt, aber Christsein ist was anderes als eine Parallelwelt. Mit einem Bein voll und ganz in dieser Welt, mit dem anderen vielleicht in Gottes Wirklichkeit, so beschreiben es manche. Manche andere sagen, nein, ich stehe mit beiden Beinen mitten in dieser Welt, weil ich schon lange die Einsicht habe, dass diese kleine Welt, in der ich stehe, mit all ihrem Wahn, mit all dem Chaos, ja doch nur Bestandteil von Gottes großer Welt in Wirklichkeit ist. Nun, ich lese uns den Predigttext für diesen 23. Sonntag nach Trinitatis. Römerbrief, 13. Kapitel, die neue Genfer Übersetzung. Jeder soll sich der Regierung des Staates, in dem er lebt, unterordnen. Denn alle staatliche Autorität kommt von Gott und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Dem Staat den Gehorsam zu verweigern, heißt also, sich den von Gott eingesetzten Ordnung zu widersetzen. Wer darum dem Staat den Gehorsam verweigert, wird zu Recht bestraft werden. Wer hingegen tut, was gut ist, braucht von denen, die regieren, nichts zu befürchten. Fürchten muss sich nur der, der Böses tut. Du möchtest doch leben, ohne dich vor der Regierung fürchten zu müssen. Dann tu, was gut ist, und du wirst sogar noch Anerkennung von ihr bekommen. Denn die Regierung ist Gottes Dienerin, und du sollst durch sie Gutes empfangen. Wenn du jedoch Böses tust, hast du allen Grund, sie zu fürchten. Schließlich ist sie nicht umsonst die Trägerin richterlicher Gewalt. Auch darin ist sie Gottes Dienerin, indem sie den Schuldigen zur Verantwortung zieht und vollstreckt an ihm das Urteil des göttlichen Zorns. Es ist also notwendig, sich dem Staat unterzuordnen, und das nicht nur aus Angst vor der Strafe, sondern auch, weil das Gewissen es fordert. Darum ist es auch richtig, dass ihr Steuern zahlt. Denn die Beamten sind Diener Gottes, die ihre Pflicht tun, damit der Staat seine Aufgaben erfüllen kann. Gebt jedem das, was ihr ihm schuldet. Zahlt dem, der Steuern einzieht, die Steuern. Zahlt dem Zollbeamten den Zoll. Erweist dem Respekt zusteht und erweist schließlich dem Ehre zusteht. Soweit das Wort des Römerbriefs. Herr Jesus Christus, König aller Könige, Herr aller Herren, dem allein Ehre gebührt, wir danken dir für dieses Wort der Schrift. Wenn es auch sperrig ist, so lass es dennoch in uns widerhallen, Gestalt annehmen, dass wir unser Ja dazu finden und danach Frucht tragen, auch in unserem Leben. Amen. Nun, liebe Schwestern, liebe Brüder, am vergangenen Mittwoch hatten wir Pfarrkonvent. Da trafen wir uns mit den ganzen Amtsgeschwistern jüngeren und älteren Semesters. Wie es üblich ist, beim Pfarrkonvent wurde dann dieser Predigttext verlesen für den kommenden Sonntag. Das tat Pfarrer Jordanow mit ernster Stimme. Diesmal waren auch die Pfarrerinnen und Pfarrer zum Konvent mit eingeladen, die bereits im Ruhestand schon sind. Und ich saß da zwischen zwei Ruheständlern. Und nachdem der Text verlesen war, da gab es erstmal von rechts und links neben mir ein tiefes Schnaufen. Die beiden Pastoren hatten den Großteil ihrer Amtszeit vor 1989 verlebt, hatten also jede Menge eigene Eindrücke, jede Menge eigene Erfahrungen mit eben diesem Thema, Christsein im Gegenüber zur Obrigkeit, zur Regierung. Und das hatte ja bekanntlich zu DDR-Zeiten seinen ganz eigenen Charakter. Kein Wunder, dass die älteren Amtsbrüder also erstmal tief durchatmen müssen und mussten nach einem solchen Text. Aber schauen wir uns diesen Text einmal genauer an und die Situation, von der Paulus, der Apostel und Autor dieser Zeilen, ausgeht. Nun, Paulus macht eigentlich gar nichts Ungewöhnliches. Paulus sieht es als gottgegeben an, dass jede menschliche Gemeinschaft früher oder später an einen Punkt gerät, an welchem sie ein System braucht, eine Ordnung braucht, Regelungen braucht. Zusammenleben muss organisiert werden, braucht Struktur und Regelung. Wir sehen das schon in der kleinsten Situation menschlicher Gemeinschaft, beispielsweise in Familien, beispielsweise in Ehen, wo es Absprachen gibt, wo es vielleicht auch mal Absprachen zwischen Tür und Angeln gibt, wo Kommunikation wichtig ist, um einen gemeinsamen Nenner zu finden, um schließlich gemeinsam das Zusammenleben gestalten zu können. Und manchmal geht es so weit, dass diese Verabredungen nicht nur spontan sind, sondern dass es auch festgesetzt wird. Dann ersetzt gewissermaßen eine Regelung die spontane Kommunikation des immer wieder sich neu Vergewisserns. Man schafft ein Regularium. Das ist nichts Außergewöhnliches. Da gibt es interne Verabredungen, teilweise auch ganz deutlich abgesprochene Regelungen. Und ich halte mich an diese Verabredung, ich halte mich an diese Regelung, weil ich möchte, dass die Gemeinschaft funktioniert, dass Familie klappt, dass die Ehe funktioniert. Und weil ich Vertrauen darin habe, dass diese Regeln gut sind für unser Miteinander. Dass es sinnvoll ist, Gemeinschaft zum Beispiel zu pflegen, regelmäßige Essensmahlzeiten einzuhalten, dass es sinnvoll und gut ist, beispielsweise dem Ehepartner treu zu sein. Dass es sinnvoll und gut ist, sich an Absprachen auch mit eigenen Kindern zu halten, weil das Vertrauen stärkt. Und weil ich ein Einsehen habe, dass diese Regelungen tatsächlich auch mir dienen und mir einen Schutz geben, weil der andere sich ja auch daran hält. Ich habe also ein Einsehen in den guten, das heißt gemeinschaftsfördernden Sinn dieser Vereinbarung und dieser Regeln. Soweit so gut, könnte man jetzt sagen, was ist es dann aber mit der Gesellschaft? Nun, je größer und unpersönlicher diese Gemeinschaft dann wird, desto wahrscheinlicher wird es auch, dass Menschen die Regeln brechen. Und das muss nicht aus Böswillen sein. Ich muss nicht regelunkonform bzw. regelbrechend sein, aus bösem Willen oder aus moralischer Verwerflichkeit heraus. Das kennen wir, dass das Verursachen eines Autounfalls beispielsweise durchaus die Straßenverkehrsordnung bricht. Ja, aber und damit auch ein Fall für die Justiz wird, aber das nicht bedeutet, dass derjenige, der diesen Unfall verursacht hat, automatisch kriminell sei oder asozial gehandelt hat. Es braucht also eine Handhabung. Eine Handhabung, wie wir jetzt beim Verletzten mit Verabredung umgehen. Es braucht also eine Verabredung darüber, wie wir den Verabredungsbruch wieder in eine geordnete Bahn bringen, sodass Miteinander möglich ist. Dafür brauchen wir Justiz in einer großen Gemeinschaft. Was macht Paulus also? Paulus ordnet in unserem Predigttext das System von Politik und Zivilgesellschaft gleichsam als ein Abbild göttlicher Ordnung ein. Da drückt sich etwas aus, das schon in der Schöpfung angelegt ist. Struktur, Ordnung. Er geht sogar noch weiter in unserem Predigttext. Er sagt, dass die Obrigkeit von Gott angeordnet, die Übersetzung der Hoffnung für alles schreibt sogar, dass die Obrigkeit von Gott eingesetzt ist. Der Apostel geht hier zu seiner Zeit natürlich zuallererst von einem Punkt aus, den wir auch ganz klar nachvollziehen können, nämlich, dass unser Leben determiniert ist. Das hört sich jetzt schwierig an. Das heißt, weder du noch ich hatten jemals die Möglichkeit zu entscheiden, ob wir hier und wann wir hier überhaupt sein können. Dass wir hier geboren wurden, dass wir nun gerade auch hierher geboren wurden, in diesen Körper und mit dieser Herkunft und dieser Familiengeschichte. Andere Personen wiederum, und das kennt Paulus aus seiner Zeit, wurden zum Regieren geboren. Das heißt, die konnten sich das auch nicht aussuchen, in welcher Familie sie aufgewachsen sind, von welchen Eltern sie stammen. Paulus hat also, als er unseren heutigen Text schreibt, einerseits eine Obrigkeit im Sinn, die sich auf Abstammung und Verpflichtung der Familie gegenüber eingesetzt sieht, andererseits aber auch ein Miteinander im Sinn, in der du, in der ich, in der jeder Einzelne zunächst mal eine eigene Position findet darin und dazu Ja sagt. Ja, ich bin Teil dieser Gesellschaft. Ja, ich bin Teil dieses Systems. Ich verorte mich darin. Ich muss nicht in dieser Situation bleiben. Ich muss nicht an dieser Stelle bleiben. Ich kann auch anders in dieser Gesellschaft meinen Platz noch einüben, aber ja, ich gehöre erst einmal dazu. Ich entfliehe ihr nicht in irgendwelche Parallelgesellschaften, wie das heutzutage auch manchmal gemacht wird. Ich erkläre unseren Staat für aufgelöst. Die Bundesrepublik Deutschland gibt es nicht und ich verorte mich da irgendwie in ein wie auch immer geartetes Reich und gehöre dann nicht mehr zum deutschen Staat dazu, denn den gibt es ja nicht. Nein, ich stehe mit beiden Beinen im Hier und im Jetzt dieser Gesellschaft. Fliehe nicht vor ihr, sondern akzeptiere zuallererst mein Geschaffensein hinein, immer schon in eine Geschichte, die ich selbst nicht vorgeben kann, die ich selbst nicht vorgeben konnte. Was nach mir wird, das kann ich gleichsam beeinflussen. Das kann ich gleichsam prägen, darauf werde ich gleich noch kommen. Aber mein Leben fußt zunächst erst einmal auf Grundlagen, die ich mir selbst gar nicht geben kann, die du dir selbst gar nicht geben kannst. Und dazu gehört staatliche Verfasstheit. Dazu gehört es, in einem sozialen Gefüge zu leben mit Regeln und mit Regeln durchsetzenden Instanzen. Wir haben das als Familie in den vergangenen Tagen auch durchexerzieren dürfen. Unsere Jüngste hatte die Windpocken und da gab es dann gleich zu dieser ansteckenden Kinderkrankheit ein Schreiben von staatlicher Seite. Ein ganz offizielles Dokument mit Adresse oben, Adressat, wir und natürlich dem offiziellen Siegel vom Gesundheitsamt, die staatliche Behörde, die da unserer Tochter dann ein zweiwöchiges Betretungsverbot für die Schule verordnete. Punkt. Der Staat hat gesprochen. Diese ansteckende Krankheit, das sollte das Kind zu Hause auskurieren und nicht da noch in der Schule andere schön fröhlich damit anstecken. Halten Sie das erstmal zu Hause aus, 2 Wochen mit einem Kind, das zwar aussieht wie ein Streuselkuchen, aber an und für sich mopsfidel ist. und nach einer Woche dann auch gar keine Symptome mehr hat, die Ansteckungsgefahr laut Medizinern vorbei ist. Und hinzu kam, dass da zu unseren Ungunsten die Beamtin auch nur das Datum falsch berechnet hatte. Und in einer solchen Situation dann erstmal sein Ja auch zu staatlicher Ordnung zu finden, ist nicht einfach. Sein Ja zu einer staatlichen Ordnung zu finden, wenn man im Grunde genommen denkt, man weiß es ja noch besser als die. Das ist nicht leicht. Nun, was haben wir gemacht? Also ich jetzt nicht, das war meine gescheite Frau. Sie hat sich in ihrer charmanten Art einen Brief vorgenommen und hat an das Amt sich gewandt und für die Bestimmung des Amtes gedankt. Und dann hat sie darauf hingewiesen, dass die Krankheit ja vorüber sei, Ansteckungsgefahr vorbei ist und das Datum außerdem auch noch falsch berechnet war. Und prompt kam dann ein Anruf vom Amt. Das Betretungsverbot ist aufgehoben und dazu eine Entschuldigung für die falsch berechneten Daten. Sich staatlicher Obrigkeit unterzuordnen, bedeutet zuallererst sein eigenes Ja zu finden zu dieser Gesellschaft. Aus der Einsicht heraus, dass es gut ist, in einem geregelten Zusammenleben zu existieren. Was zu unseren Zeiten anders ist als zu Paulus' Zeiten, dass wir jetzt selbst die Seite wechseln können. Das ist das, was häufig in diesen Tagen so beschworen wird, das System der Demokratie. Das bringt dieses System mit sich. Das hatte Paulus so zu seiner Zeit noch nicht. Wir sind in der Lage, selbst in die Position der Obrigkeit zu gelangen, einmal den Blick zu wechseln. Und das macht es nicht einfacher. Wir dürfen mitbestimmen, wir dürfen widersprechen. Nach christlichem Sinne aber nicht, indem ich dem Politiker dann erstmal oder der Beamtin dann erstmal an den Kopf werfe, wie blöd sie ist oder wie dumm sie ist, ob sie dir nicht rechnen kann und was auch immer, und dann behaupte, dass ich es ja besser weiß, sondern indem ich sein Wort und ihr Wort erst einmal ernst nehme. Als das Wort der Obrigkeit ernst nehme, gemäß dem, was Paulus sagt, es ist eine gute Ordnung, die Gott selbst eingesetzt hat. Ich nehme das Wort erst einmal ernst. Lass Obrigkeit Obrigkeit sein. Wenn Obrigkeit nicht mehr Obrigkeit ist, ich immer alles sofort in Frage stelle, und das erleben wir ja auch in unseren Tagen. Da werden zwei Gipfel veranstaltet, irgendwo von der Regierung, und sofort wird das zerredet. Wenn ich Obrigkeit nicht mehr Obrigkeit sein lasse, dann ist ein Ordnungsgefüge grundsätzlich durcheinandergebracht, durcheinander geworfen, diabolisch. Dann ist ein Ordnungsgefüge grundsätzlich kontaminiert, indem alle Worte sofort in Zweifel gezogen werden können, generell alles blockiert wird und ich selbst, wenn ich dann ja auch durch demokratische Prozesse zur Obrigkeit gelangt bin, auch damit rechnen muss, dass mein Wort nichts mehr gilt, obwohl ich an dieser Stelle bin. Dass ich selbst mit meinen Worten nicht mehr ernst genommen werde, Verabredungen nicht mehr gelten, Regelungen also nichts mehr wert sind. Und dann haben wir diese oft so titulierte Situation der Ellenbogengesellschaft vor uns, in der Gewalt hilft, voranzukommen. Und dann Willkür sich einschleicht, nicht mehr Ordnung. Aber Ordnung ist nicht dasselbe wie Gewalt. Und Autorität nicht dasselbe wie Willkür. Wir können durch Verhandlungen, wir können durch Widersprüche, Gegenentwürfe versuchen, Handlung zu verändern. Alles beginnt aber erst einmal damit, dass ich mich in dieser Gesellschaft verorte und mein Ja dazu finde. Zweifelsohne ist dafür die Demokratie die beste Regierungsform, die wir finden unter Menschen. Aber sie ist nicht die anstrengungsfreiste. Ein letzter Gedanke dazu: Wie geht es nun aber zu, wenn ich als Christ in der Gesellschaft merke, dass die Regierenden dem Gebot Gottes, dem Wort Jesu, widersprechen. Also auch mein Gewissen gegenüber falsch handeln und das Wort Gottes nicht einhalten. Wenn ich eine nichtchristliche Regierung vor mir habe und ich sogar darunter leide, Aus dieser Erfahrung kamen ja da meine älteren Amtsgeschwister, die rechts und links vergangenen Mittwoch beim Konvent neben mir saßen und schnaufen mussten. Nun, dasselbe hatte ja auch der Apostel Paulus selbst erlebt, eine Regierung, die zum Ärgernis wird und in deren Verantwortung es schwer ist, den eigenen Glauben zu leben, im Römischen Reich damals. Und so wie er, so wie ihm, so erging es ja auch allen oder vielen Christen nach ihm im Römischen Reich. Und es ergeht ja Christen heute noch so, die aufgrund ihres Glaubens und ihres Gewissens ein Problem mit den Regierungen dieser Welt haben. Das erlebten Menschen zu Zeiten der NS-Diktatur, zu Zeiten des SED-Regimes und auch viele Zeitgenossen überall dort, wo sie eben ihren Glauben nicht frei ausleben dürfen oder gar verfolgt werden. Unser Predigttext ist da recht karg in der Antwort. Ihm können wir entnehmen, dennoch für diese Regierenden zu beten, Fürsprache zu halten, Fürbitte für diejenigen, die uns verfolgen, Fürbitte für die, die Verantwortung für unser Gemeinwohl tragen, auch wenn es nicht in unserem Sinne ist. Und hier bietet die Demokratie etwas Wunderbares an, denn wir können den Blick einmal wechseln und können selbst aktiv werden, können selbst in politische Verantwortung gehen, können selbst uns eine Meinung bilden und darauf hinweisen, dass auch unsere politischen bzw. unsere religiösen Empfindungen, auch unser Glaube selbst, unser Christsein auch ernst genommen werden soll und von der Politik repräsentiert werden muss in unserer Gesellschaft. Wie also umgehen in einem System, in dem wir uns als Christen manchmal nicht gehört fühlen? Wie auch umgehen in einem System, wo Regierung gar unchristlich ist, wie wir es in den Regimen des 20. Jahrhunderts erlebt haben? Nun, der Reformator Johann Calvin hätte gesagt, greift zu den Waffen. Geht ganz aktiv gegen eine unchristliche Regierung vor. Calvin forderte eine politisch-geistliche Einheit der weltlichen Obrigkeit. Dieses Konzept ist gescheitert. Er hatte es an verschiedenen Stellen und nach ihm die Reformierten an verschiedenen Stellen versucht. Die lutherische Tradition ist da zurückhaltender. Die lutherische Lehre der zwei Reiche hat Luther vielleicht nicht selbst entworfen, aber selbst auch sehr mitgeprägt und Christen lutherischer Tradition nach ihm auch entworfen. Das ist danach ein Recht und die Pflicht eines Christen gibt, passiv in den Widerstand zu treten. Ich bin nicht verpflichtet, Mitläufer zu sein. Ich bin auch nicht verpflichtet, zum Schwert zu greifen und gegen nun andere Menschen anzutreten, um meinen Glauben durchzukämpfen. Nein, es gibt noch einen dritten Weg. Und das ist der Weg, den Luther vorschlägt. Das ist der Weg, den Paulus vorschlägt. Das ist auch der Weg, den Christus gegangen ist. Wenngleich andere beide Wege auch biblisch zu rechtfertigen wären. Der dritte Weg ist der Weg, dass ich mich bewusst auch zum Leiden entschließe. Dass ich, wie Luther sagt, passiven Widerstand leiste, ich nicht alles mitmache in dieser Gesellschaft. Ich bewusst auch zu anderen Dingen Nein sage, kein Ja dazu finde und dann aber auch in Kauf nehmen muss, von staatlicher Seite bestraft zu werden. Leidensnachfolge. Christus nachzufolgen selbst auch dann, wenn es unangenehm wird. Und auch das haben wir im 20. Jahrhundert erlebt, bei Personen, die nicht zu den Waffen gegriffen haben, aber bewusst widersprochen haben, ohne Gewalt und wohl eingedenk der Tatsache, dass sie bestraft werden und dafür auch ihr Leben ließen. Die Märtyrer dieses 20. Jahrhunderts kennen Sie von den Namen her. Sich bewusst auch für das Leiden zu entscheiden. Auch das ist eine Form christlichen Widerstands gegen eine unchristliche Regierung. Sich selbst vom Glauben nicht abbringen zu lassen, denn so endet unser Predigttext. Gebt dem Ehre, dem Ehre gebührt. Allein dem, der Ehre gebührt. Und das steht an oberster Stelle. Gott sei Dank gibt die Bibel verschiedene Wege, wie wir als Christen in Politik eingreifen können, wie wir uns als Christen einbringen können, manchmal auch streitend. Auch Calvin hat da seine Bibelstellen herangezogen, aber vielleicht auch im passiven Widerstand, wenn das Streiten nicht deine Stärke ist, so wie Luther es in der Kreuzesnachfolge Jesu gesehen hat. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Bewertet es nicht über, aber bleibt es ihm auch nicht schuldig. Und gebt Gott, was Gottes ist. Ihm allein gebührt die Ehre. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus, Jesus, unserem Herrn. Amen.